Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. Heute haben wir die große Ehre, einen absoluten Experten der Finanzwelt zu Gast zu haben, und zwar Martin Utschneider. Hallo Martin, herzlich willkommen.
Ja, Margarete, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank, ich freue mich.
Ich freue mich auch, weil du bist ja schon einer der absoluten Spezialisten, was Chartanalyse betrifft, was technische Analyse betrifft, und viele werden dich vielleicht auch aus dem Fernsehen kennen, wo du eben vor dem DAX stehst, vor dem Kursverlauf und erklärst, was da eigentlich gerade los ist. Deswegen, vielleicht sind die Zuhörerinnen jetzt am Ende dieser Folge auch ein bisschen schlauer und können dann vielleicht so ein bisschen auch einschätzen, was ist da, was passiert da gerade am Markt, was ist da los, muss ich mir Sorgen machen oder kann ich entspannt bleiben? Bevor wir dazu kommen, vielleicht so eine kleine Reise durch deinen beruflichen Background. Wie hat es bei dir angefangen, dass du dich für das Thema Finanzen interessiert hast, und wie war der Weg bis auf das Börsenparkett, wo du ganz Deutschland erklärst, was es mit dem DAX auf sich hat und was der gerade macht?
Ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil ich wollte nie was mit Finanzen machen. Und meine erste Berührung mit der Börse war das Sparkassen-Börsenspiel in der K12, 12. Klasse Gymnasium. Wir waren, glaube ich, 5 Leute. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste damals nicht den Unterschied zwischen Aktie und den Unterschied zwischen Anleihe oder was ist das alles. Wir hatten den Bernhard, der war unser Freak, und der hat das alles gemanagt. Wir haben den 2. Platz belegt und wussten eigentlich gar nicht, warum. Jeder hat meint jetzt im Nachhinein, das war, weil du dabei warst. Und das ist eben auch genau, warum ich sage, Finanzbildung ist so wichtig. Hätte ich keine Banklehre vor dem Studium gemacht, hätte ich heute noch keine Ahnung von Finanzen. Also die Banklehre, die Bankausbildung war für mich eigentlich das Grundgerüst für das, was ich jetzt mache. Wäre ich da nicht durchgelaufen durch dieses Thema, wäre ich komplett blank. Und ich kam dazu, eigentlich wollte ich zur Polizei, wollte eigentlich, ja, es war der Münchner Tatort, wir sitzen ja hier in München, im Herzen von München, es war der Bartitsch und Leitmeier, und die haben mich inspiriert. Und als dann aber ein Bekannter aus der Nachbarschaft, der bei der Kripo war, der gesagt hat, das ist fein nicht so wie im Fernsehen, da geht's schon ein bisschen anders zu, dann habe ich gesagt, müssen wir vielleicht einen Plan B schmieden. Und war dann quasi bei der Polizei schon quasi genommen und habe mich dann aber nochmal umentschieden, weil ich dann auch realisiert habe, man müsste ja auch mit einer Pistole schießen oder auf einen wird geschossen. Und dann dachte ich mir, das ist vielleicht doch in der Bankfiliale sicherer.
Wobei Bank ist ja vielleicht auch ein beliebtes Ziel.
Der Heutzutage ist ja Cyberkriminal. Damals war es wirklich so, wir hatten in der Filiale, wo ich in der Ausbildung war, das war 1997 oder 98, also schon Zeitl her, da wurden wir Azubis wirklich geschult, weil der Mallorca-Bankräuber unterwegs war. Im Nachhinein hat man dann festgestellt, der kam immer, der lebte in Mallorca, hat sein Geld dort verspielt und kam dann wieder nach Deutschland. Und wir mussten wirklich, wirklich aufpassen. Und das war dann schon ein bisschen wieder wie Tatort. Aber ich hatte nie eine Begegnung mit einem Bankräuber, Gott sei Dank.
Und jetzt heutzutage ist dein beruflicher Alltag sicherer und entspannter im Vergleich zu diesen Bankenjahren.
Ja, sicherer auf alle Fälle, entspannt ist mal so die Frage. Mittlerweile sehe ich das Ganze entspannt, weil man, wir haben ja auch schon mal gesprochen haben, wenn man sich mit dem Thema gar nicht befasst, man denkt immer, es ist alles hoch kompliziert und hoch schwierig. Wenn man dann aber mal hinter die Kulissen blickt, wie einfach das Ganze eigentlich ist, wenn man sich damit beschäftigt. Und wenn man mal vielleicht bei dir zum Beispiel das Bootcamp auch belegt, ist es wie ein Führerschein. Zuerst denkt man, um Gottes Willen, das schaffe ich nie. Und danach fährt man automatisch hier durch München durch den größten Chaosverkehr.
Ja, und weil du gerade das Bootcamp erwähnt hast, du bist ja auch Referent in unserem neuen Kurs. Und da geht es vor allem auch viel um das Thema, wie kann ich Aktien analysieren und Chartanalyse machen und so weiter. Also vieles, worüber wir jetzt heute auch sprechen werden. Aber du machst es ja auch sehr aktiv in ganz Deutschland. Kannst du uns da mal so ein bisschen Insights geben, wo hört man dich ansonsten oder sieht man dich noch so?
Ja, also es ist sogar Deutschland, Österreich und die Schweiz. Es
international.
Ist wirklich im deutschsprachigen Raum, ja. Wie kam es dazu? Ich kann es jetzt im Nachhinein gar nicht mehr erklären, weil es ist eine kleine Nische, die technische Analyse. Es gibt wenige, ich war damals ja auch noch bei einer Münchner Privatbank oder Hamburger Privatbank und da gab es wenig bei den Banken. Aber man hat erkannt, spätestens im Jahr 2008, 2009, als dann die Notenbanken plötzlich den Ton angeben an den Börsen, an den Kapitalmärkten, an was orientiere ich mich eigentlich noch? Und es kam immer mehr so ins Bewusstsein, an der Börse werden zwar Werte gehandelt, aber nie zu ihren fundamentalen Werten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir den DAX anschaue, der hat jetzt einen Wert von einen Preis von 18.600. Der Wert sind keine 10.000. Bei Aktien ist es ebenfalls so. Nvidia wird notiert zum Preis von 130 rund. Der Wert ist ein Bruchteil davon. Und deswegen orientieren wir uns an der Börse an den Preisen, nicht an den Werten. Und an den Börsen werden Preise gehandelt. Und deswegen ist die technische Analyse in den letzten Jahren wieder, ja, sie hat ein Comeback eigentlich bekommen, weil wo und diese volkswirtschaftlichen Regelwerke, ich habe selber Volkswirtschaft auch studiert, das ist nicht ad absurdum, das überhaupt nicht. Aber an der Börse wirkt es momentan einfach entweder nur sehr zeitversetzt oder man versucht Antworten zu finden und die findet man Gott sei Dank sehr, sehr oft in der technischen Analyse, weil die Börse, anders als die Wirtschaftsdaten, die Börse ist zu 90% auch von Psychologie gesteuert.
Und das ist jetzt auch ein schöner Übergang, weil das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wir waren jetzt schon sehr tief im Thema und du hast von Chartanalyse gesprochen, von Preis und Wert einer Aktie und so weiter. Was hat Psychologie damit zu tun?
Ja, ich sag's mal so, man spricht immer von der Börsenpsychologie, aber die gibt es eigentlich nicht. Das ist die Psychologie des Menschen. Also du hast vorher erwähnt, ich stehe manchmal vor dem DAX-Chart, ja, und dieser DAX-Chart ist nichts anderes wie ein Histogramm, sage ich immer, wie das Abbild der menschlichen Psyche, ja, zumindest im kurz- bis mittelfristigen Bereich. Ich komme dann noch zum Thema kurz-, mittel- und langfristig. Aber die Börse, das Börsengeschehen, ja, wie im richtigen Leben. Heute himmelhoch jauchzend, morgen zu Tode betrübt, obwohl sich vielleicht an den Rahmenbedingungen überhaupt nichts geändert hat. Das ist wie, heute kommt eine Meldung, die EZB, ich sage es mal, Flaps senkt die Zinsen, dann wird begründet, deswegen steigt der DAX. Einen Tag später begründet man einen fallenden DAX mit gefallenen EZB-Zinsen. Und dann sagt der Privatanleger, dann sagt der sich mit dem Thema nicht beschäftigen will oder noch nie hatte, das ist doch alles Casino, das ist doch alles nur noch verrückt. Ja, es ist verrückt, es ist aus der Normalität heraus verrückt. Und deswegen versuchen wir mit technischer Analyse diese psychologischen Fallstricke zu vermeiden. Ich kann mit der Chartanalyse, mit der technischen Analyse keine geopolitischen Risiken verhindern, aber die Risiken gehen meinem Depot. Und da geht es in erster Linie um die Kaufpanik und um die Verkaufspanik. Kaufpanik ist genauso schlimm. Ich muss jetzt unbedingt dabei sein. Jetzt brauche ich noch Nvidia. Jetzt muss ich, der Nachbar hat sie, der hat 200% verdient. Ich habe sie nicht. Ich kaufe ich jetzt ein. Kaufpanik. Und plötzlich ist man 10% hinten. Verkaufspanik ist das Gleiche, wenn die Psychologie oder wenn die Panik schon vorbei ist, die Aktien Boden bildet und ich dann so genervt bin und dann verkaufe. Und plötzlich wundere ich mich, dass das Ganze wieder steigt. Und da kann man, wie technische Analyse, sage ich mir, wir lesen Charts und hören den Charts zu. Der Chart spricht mit uns. Das hört sich jetzt, ist auch nichts Esoterisches, sondern der Chart ist das Abbild der menschlichen Psyche.
ETFs, auf Deutsch börsengehandelte Fonds, bieten eine ideale Möglichkeit für Anfängerinnen, die ins Investieren einsteigen möchten. Vor allem, weil sie so flexibel und kostengünstig sind. Du kannst selbst bestimmen, wie, wann und wie viel du investierst. Natürlich ist Geldanlage immer auch mit Risiken verbunden. Der Wert einer Anlage sowie das hieraus bezogene Einkommen können Schwankungen unterliegen und sind nicht garantiert. Es kann sein, dass man nicht die gesamte Summe zurückerhält. Eine der großen Stärken von ETFs ist aber ihre Anpassungsfähigkeit an deine finanzielle Situation. Wenn du zum Beispiel eine größere Summe angespart hast, kannst du diese einmalig investieren und die breite Diversifikation von ETFs genießen. Diversifikation schützt allerdings nicht vollständig vor Risiken. Alternativ kannst du auch mit kleinen, regelmäßigen Beträgen starten. Das ist ideal, wenn du gerade erst beginnst und lieber Schritt für Schritt vorgehen möchtest. Ein ETF-Sparplan bietet dir dabei die Möglichkeit, genau festzulegen, wann die Beträge investiert werden. Anfang des Monats, Mitte oder sogar am Ende des Monats. Ganz so, wie es zu deinem eigenen und individuellen Budget und zu deinem Alltag passt. Noch besser, wenn deine finanzielle Lage mal angespannt ist, zum Beispiel durch eine unerwartete Rechnung, kannst du deinen Sparplan jederzeit pausieren, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Und sobald es wieder besser läuft, kannst du wieder flexibel einzahlen, egal ob regelmäßig oder spontan größere Beträge, um deine Anteile auch zu erhöhen. Mit ETFs hast du also die Möglichkeiten in der Hand. Du entscheidest, wie viel Risiko du eingehen möchtest, wann du investierst und wie schnell du dein Vermögen aufbauen willst. Und das auf eine stressfreie und anpassungsfähige Weise. Ein tolles Extra für alle, die einen Überblick über ihre Möglichkeiten gewinnen möchten. Bei iShares gibt es einen Sparplanrechner, mit dem du dein Sparpotenzial in wenigen Schritten berechnen kannst. Du gibst einfach den Betrag ein, den du monatlich investieren möchtest, wählst eine geschätzte jährliche Rendite und bestimmst die Laufzeit deines Sparplans. Ganz gleich, ob du mit 25 Euro im Monat oder mit 100 Euro starten möchtest, der iShares Sparplanrechner hilft dir dabei, deine finanziellen Ziele zu visualisieren und eine Strategie zu entwickeln, die auch zu dir passt. Probier ihn doch einfach mal aus und mach den ersten Schritt zu deiner finanziellen Zukunft. Marketinginformationen, Kapitalanlage, Risiko.
Das hast du ja auch schon so psychologische Fallstricke erwähnt. Was sind denn so die Klassiker da, auf die man so vielleicht auch selbst bei sich so achten kann?
Also es gibt zwei Dinge, in denen man sich an der Herde orientiert im richtigen Leben. Man rennt plötzlich der Masse nach, überlegt nicht selber. Ach, das machen alle. Dann muss es ja richtig sein. Das haben wir im Leben so oft, im Privatleben, im Berufsleben, an der Börse, im Sport und so weiter und so fort. Einfach davor, einfach mal in sich gehen, auf sein Innerstes hören und sagen, so nicht nur Intuition im Sinne von Pi mal Daumen, sondern einfach mal schauen, muss das jetzt wirklich richtig sein, bloß weil die Aktie jetzt gerade von allen gekauft wird? Oder ist es jetzt wirklich, auch wenn die jetzt alle verkaufen, muss ich jetzt wirklich verkaufen und so weiter und so fort. Das ist jetzt hier schwer erklärbar ohne Chart, aber man sieht hier wirklich, dass man einfach mal in sich selber reinhört, auf seine Intuition, auf sein Bauchgefühl, um zu sagen, ist das, was alle machen, automatisch richtig? Und das ist an der Börse oft so, weil die Medien von außen wird entweder Hysterie oder es wird Panik geschürt. Und dann rennt man, wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt. Und man hat ja auch ganz wenig, und ich habe es eingangs erwähnt, wenig Orientierungsmöglichkeiten, weil gestern oder letzte Woche wurde dann beispielsweise verkündet, die Zinsen werden gesenkt. Und heute denkt man ja, das hätte doch eigentlich alles beflügeln müssen und es geht schon wieder in die andere Richtung. Mhm. Also einfach mal nicht nur auf das hören, was vermeintlich alle machen, sondern man nennt es in der technischen Analyse informierter Investor sein. Mhm. Also nicht Insider-Information haben, es ist ja strafbar, sondern am Chart abzulesen, hey, wo ist denn jetzt wirklich das Timing? Wo ist der richtige Zeitpunkt, bevor ich jetzt in blinde Panik verfalle, sondern wo ist jetzt die Weiche, die abgeht? Wo ist jetzt der Wegweiser? Und nicht vorher schon von der Straße runterfahren in die Wiese. Das kann dann wirklich nur in der Frustration enden.
Und ansonsten zahlt man Lehrgeld. Das habe ich nämlich getan, weil ich gehöre zu den Personen, die in Wirecard auch investiert haben. Wobei, da muss ich auch sagen, ich habe mir den Chart gar nicht angeschaut. Ich habe mir die Zahlen, um ehrlich zu sein, auch gar nicht so genau angeschaut. Das war so eine der ersten Einzelaktien, die ich gekauft habe. Da habe ich mir gedacht, Münchner Unternehmen und jetzt endlich mal so ein Fintech-Unternehmen. Endlich kommt mal, das wurde dann ja auch immer größer. Und der Hype war so groß und da kam so viel zusammen, dass ich mir gedacht habe, so ja, da investiere ich jetzt. Und ich bin echt froh, dass ich das gemacht habe, dass ich das auch so früh gemacht habe, weil ich habe früh draus gelernt und ich habe sogar noch, als der Aktienkurs gefallen ist, habe ich nachgekauft. Weil ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass es da irgendeinen Bilanzskandal gibt. Wir sind ja hier irgendwie in Deutschland, wo alles strengstens reguliert ist und die BaFin, die hätte das doch schon längst gesehen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann nochmal fleißig nachgekauft. Jetzt würde mich mal interessieren, bevor wir uns das mal so professionell anschauen, ist dir sowas auch schon mal passiert, dass du trotz deines Wissens oder bevor du das hattest, auch mal so einen Fehlgriff gemacht hast und dann auch mal Geld verloren hast, weil du dich vielleicht auch selbst mal hast ein bisschen treiben lassen von der Herde?
Einmal ist die gute Frage, mehrmals. Okay. Und alles am Anfang und man lernt nie aus. Und es war am Anfang, da dachte ich, hey, Studium absolviert, alles absolviert, Lehrgänge, mir gehört die Welt, ich weiß alles. Und mittlerweile sage ich ja oft in Interviews, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das Zitat habe ich geklaut, aber an der Börse wissen wir, dass wir nichts wissen. Es kommt oftmals anders, als wir prognostizieren, als wir denken, aus der fundamentalen Sicht her. Bei mir war das am Anfang auch so. Ich habe da mit Knockout-Optionsscheinen sehr viel Geld verloren, weil ich eben gemeint habe, ich weiß, wie der Markt tickt. Aber der Markt hat am Ende immer recht. Und deswegen können wir den Markt eigentlich nur lesen, analysieren und daraus Schlüsse ziehen, aber nie meinen, ich weiß jetzt, wo der DAX in 3 Wochen steht, in 4 Wochen, in 5 Wochen. Das ist dann wirklich wie Roulette. Und ich habe wirklich viel Lehrgeld bezahlt, bin aber auch im Nachhinein froh darüber, weil es waren ja geringe Beträge. Man hat ja damals nicht so viel Geld und dann hat man halt damals war es doch verhältnismäßig viel Geld, aber es waren dann so 1.000, 2.000 Euro vielleicht. Das ist viel, braucht man nicht reden, das ist ein Haufen Geld. Aber man hat wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Lehrgeld bezahlt und davon zehre ich heute noch. Das ist so eine gewisse Erdung, die man dann hat, wenn man plötzlich meint, auch ja, ich muss doch wissen, wo es hingeht oder ich kann es doch. Nein, wirklich, man muss demütig den Markt analysieren, den Markt lesen und dann seine Schlüsse draus ziehen und nicht umgekehrt, ich weiß jetzt, wo es hingeht und in 3 Wochen stehen wir 5% höher oder was auch immer. Das weiß kein Mensch. Und jeder, der mal Geld an der Börse verloren hat, wie gesagt, viele sind dann frustriert und sagen, ach, ich lasse die Finger davon. Eher auch hier wieder die Perspektive wechseln und sagen, hey, das ist positives Lehrgeld, auch wenn es auf der Bilanz negativ ist, wenn man dann mal sieht, hey, was lauern für Gefahren, wie kann ich mich dagegen schützen? Und selbst bei Wirecard, das wusste ja kein Mensch. Also ich meine, wir hatten im Jahr 2000, das weiß ich noch, das war so ziemlich am Anfang meiner Zeit, da gab es WorldCom und Enron in den USA. Mhm. Das gleiche Spiel, die größten Energiekonzerne der Welt, Bilanzen alle gefaked und von den Wirtschaftsprüfern gedeckt. Genau das gleiche Spiel wieder bei Wirecard. Aber das in Anführungsstriche Gute an solchen Dingen ist, es wiederholt sich immer mal wieder und man wird dann doch sensibler, hellhöriger. Aber bei Wirecard, das war natürlich schon, das tat weh.
Ja, ja, das hat in der Tat weh. Bevor wir jetzt noch tiefer in das Thema Chartanalyse einsteigen und bevor jetzt alle loslaufen und sich denken, ah, Knockout-Zertifikat oder Knockout-Optionsscheine, vielleicht ist das ja auch ganz gut. Kannst du mal ganz kurz erklären, was es ist und warum man da vielleicht doch eher als Privatanlegerin die Hände von lassen sollte?
Ja, also es ist hochspekulativ. Ich saß ja dann auch den ganzen Tag vor dem Bildschirm in der Zeit. Ich war da schon im Wertpapierhandelsraumbereich und dachte eben, ich habe es alles im Griff, ich kann ja die ganze Zeit draufschauen. Vergiss es. Und Knockouts sind, man kann extrem viel Geld verdienen oder in kürzester Zeit alles, was man eingesetzt hat, verlieren. Also ich würde es keinem raten, in so etwas zu investieren. Das ist nämlich, ich sage mal, das ist wirklich, das verlockt. Man kann, Gewinnaussichten 100, 200%, aber da fängt es dann schon an. Da muss man wirklich wissen, welches Risiko dahinter steckt. Und ich habe damals wirklich komplett alles, was ich eingesetzt habe, zum Teil komplett verloren. Ja.
Muss ich an den Spruch denken, der schnellste Weg, um arm zu werden, ist versuchen, schnell reich zu werden. Ich glaube, das trifft so auf Knockout-Produkte ganz gut zu. Ja. Jetzt haben wir schon viel über Chartanalyse gesprochen, aber noch nicht so richtig, was es ist und was das beinhaltet. Kannst du uns mal so einen leicht verständlichen, guten Einstieg geben? Weil ich glaube, wir alle haben uns schon mal Aktiencharts angeschaut, auch diejenigen, die vielleicht noch nicht investieren. Aber wie funktioniert denn so eine Chartanalyse?
Also es ist einfach. Also in meinen Seminaren, die ich gebe oder Webinare, und wir werden das dann auch bei dir auch so machen, danach sehen alle, wie einfach es eigentlich ist. Also ich habe dann immer so ein Ortsschild. Wir verlassen den Ort kompliziert und fahren nach einfach, weil viele, also es ist auch so, man wird immer gefragt, so sagen wir, das sind so viele Linien, das sind so viele Kurven. Ich hatte mal ein Seminar gegeben an der Börse in Frankfurt und da war für Privatanleger, ein Hausarzt, ein chinesischer Hausarzt, ein chinesischstämmiger Hausarzt und der hat dann zu mir gesagt, Herr Utschneider, das ist ja wie wenn ich ein EKG lese. Ich muss nur wissen, wie es geht und dann kann ich dem Patienten eine Diagnose stellen. Er sagt, das ist ein gutes Beispiel. Ich muss wissen, wo sind Extrempunkte, wo sind Tiefpunkte, ich verbinde die, dann habe ich Mustersignale im Markt, weil eben, wie gesagt, dieser Chart, diese Linie, dieses komische hieroglyphenartige Gebilde, nichts anderes ist als das Abbild der menschlichen Ängste oder Übereuphorien. Und wenn ich da die Extrempunkte herausarbeite und sehe, hey, wir nähern uns wieder einem Extrempunkt, entweder nach oben oder nach unten und habe dann entweder ein Kauf- oder ein Verkaufssignal. Aber erst wenn ich es habe, sollte ich handeln. Das ist, alle Hamburger Sportverein-Fans mögen es mir verzeihen, das ist wie im Sport. Es gibt einen Fußballverein, der versucht seit 6 Jahren aus der 2. in die 1. Liga aufzusteigen. Er schafft es nicht. Und da ist immer am Anfang der Saison die Euphorie, heuer schaffen wir es, heuer schaffen wir es, heuer schaffen wir es, 6-mal jetzt. Und beim Chart und bei der Börse ist genau das Gleiche. Ich kann hoffen, ich kann bangen und ich kann mir wünschen, dass das Kaufsignal kommt. Aber es ist erst da, wenn es da ist. Und das ist das einzig Schwierige an der technischen Analyse, das Signal abzuwarten. Nicht zu meinen, ich weiß jetzt, dass dieses Signal kommt. Das waren eben beispielsweise meine Totalverluste, weil ich damals mit Anfang 20, hey, ich weiß doch, wo es hingeht. Nichts weiß man. Wir wissen erst, wenn das Signal da ist, dann auch dann haben wir keine hundertprozentige Garantie. Aber dann wissen wir, hey, die Tendenz, die Unterstützung des gesamten Marktgebildes ist da. Und die einzige Schwierigkeit ist, demütig und vor allem geduldig an die Sache ranzugehen.
Ich glaube, Geduld ist auch das, was vielen fehlt, wenn man anfängt zu investieren und dann vielleicht nicht in ETFs, sondern in Einzelaktien, wenn man immer schnell, dass die Aktie steigt und orientiert sich so an vergangenen Gewinnen und denkt sich, warum geht das nicht weiter so nach oben wie bei Nvidia zum Beispiel. Ist das denn etwas Chartanalyse, was ich jetzt nur im Daytrading anwende oder wenn ich jetzt wirklich langfristig für meine Rente investiere, für einen Vermögensaufbau, kann ich das da auch anwenden oder muss ich dann, wie du es vorhin beschrieben hast, wirklich den ganzen Tag am Computer sitzen und abwarten, was passiert? Also wie kann ich das in meinem Investitionsalltag einsetzen?
Also ich bin auch kein Daytrader, das ist mir alles viel zu hektisch. Also Daytrading...
Teures Hobby.
Teures Hobby und es gibt so eine Analyse. Es gibt ein paar gute Daytrader, die leben wohl auch davon, aber es gibt eine Nicht-Analyse-Statistik. Ich glaube, 90% der Daytrader oder 90% der Daytrades enden im Totalverlust. Also schon mal so viel zu dem Thema. Daytrading ist wirklich was für jemanden, der sagt, hey, ich mache das wirklich hauptberuflich, ich mache nur das, würde ich jetzt nicht empfehlen. Technische Analyse ist wirklich auch für Langfristtrends. Also wenn du jetzt zum Beispiel, du hast, meinetwegen du hast jemanden, der sagt, ich habe jetzt, hatte ich auch vor einiger Zeit so das Gespräch mit jemandem, der gesagt, ich habe jetzt 30 Jahre angespart und jetzt geht's langsam in die Rente. Was mache ich denn jetzt? Dann würde ich sagen, hey, loten wir doch mal die Langfristcharts, sind wir schon beim Thema, aus. Wo sind denn die nächsten Risiken nach unten, damit du nicht kurz vor Renteneintritt vielleicht in so eine Crash-Situation kommst? Da ist es ja, ich habe das miterlebt im Jahr 2000, dann im Jahr, das nächste war 2007, 2008 und jetzt dann auch noch mit dem Corona-Crash. Wenn du nämlich, du sparst 30 Jahre lang an, du bist vielleicht super vorne und dann kommt dir so ein blöder Crash dazwischen, kurz vorher. Dass man sagt, hey, auch jetzt, alles ist ja wunderbar, wir gehen auf die 19.000 im DAX, jeder ist jetzt schon wieder sehr sehr entspannt. Und ich sage, hey, die Risiken sind nach wie vor die gleichen wie vor einem Jahr. Dass man dann die Langfristtendenzen sich anschaut und sagt, schau mal, du bist jetzt so und so weit hier oben, da unten lauern Risiken. Wenn du jetzt ein ETF hast auf den DAX, auf den MSCI World, All Country, was auch immer, dann nehme ich mir den zugehörigen Index und sage, wenn der Index dahin marschiert, dann könnte es kritisch werden. Dann solltest du vielleicht jetzt sagen, hey, jetzt mache ich Tabula Rasa, gehe in die Liquidität, um eben kurz vor meiner hart verdienten Ruhestand nicht plötzlich mit 20% oder 30% weniger dazustehen. Das kann man aber auch in jeder Marktphase machen, dass man sagt, hey, jetzt habe ich angespart, ich will keine Risiken nach unten. Aber on the long run muss man natürlich sagen, wenn ich habe neulich bin jetzt auf dem Weg ja nach Dresden, da halte ich auch einen Vortrag zum Thema Asset Management. Der MSCI World, die letzten 50 bzw. 70 Jahre Durchschnittsperformance 7,8% per anno. Allerdings natürlich ist es keine lineare Linie nach oben. Es gibt nicht jedes Jahr 7,8, sondern es kommt immer wieder zu Einbrüchen. Deswegen sage ich auch immer, aus der Kurzfristigkeit in die Langfristigkeit. Wenn heute jetzt jemand anfängt, also wenn jemand am Ende steht. In 30 Jahren sagt jemand, hey, ich habe damals bei der Margarete das Bootcamp belegt, jetzt bin ich super, super und stehe gut da.
Reich.
Ja. Dann diese Langfriststrategie, die ich gerade vorher erwähnt habe. Wenn heute jemand sagt, ich möchte das zwar auch machen, aber mir ist durchaus bewusst, dass ich auch auf dem Weg dorthin mal Geld verlieren kann, ja, dass man sagt, hey, ich steige jetzt ein und schau mir vom Zeitpunkt jetzt nach unten im Langfristchart, wo ist das nächste größere Risiko? Also wenn es da hinkommt, da will ich gar nicht hin oder sagen, hey, nach eigenem Risikobefinden, da ziehe ich meine Reißleine und wenn der Boden dann wieder gefunden ist, gehe ich wieder in dasselbe Konstrukt. Weil der ETF MSCI World ist ja dadurch nicht schlechter, weil es jetzt mal einen Crash gibt, sondern es ist die Marktsituation. Und ich sage dann immer, auf eine Aktie gesehen, wenn eine Aktie mal nach unten kommt, kriege ich den gleichen Wert preisgünstiger. Also ich gehe jetzt nicht zum Rewe, sondern ich gehe zum Aldi. Kriege ich das gleiche Produkt, vielleicht 20% günstiger. So muss man das vergleichen. Aber ich würde schon sagen, wenn jemand sagt, ich will jetzt Geld anlegen, ich will für das Alter vorsorgen, dann soll er sich mit den Langfristcharts und keinesfalls mit dem Daytrading beschäftigen, weil dann hin und her macht Taschen leer.
Du hast jetzt gerade auch vom MSCI World gesprochen. Mhm. Heißt das auch, ich kann mit der Chartanalyse auch meine ETFs analysieren?
Indirekt. Also wenn du ein MSCI World hast oder welchen ETF auch immer, also MSCI World ETF, dann würde ich wirklich immer auf den zugrunde liegenden Index die Analyse abstellen und dann vergleichen. Man kann dann im Chartprogramm den ETF über den Index legen, grafisch, und dann sagen, hey, da ist meine Stellschraube, weil wenn man dann sagt, okay, ich habe in meinem Depot, ich mache mein Depot auf, habe ETFs drin und dann weiß ich, hey, ab dem Kurs des ETFs könnte es kritisch werden. Dann kann man sich dann Stop. Das ist ja das Schöne an ETFs. Ich kann mir Stop-Loss-Orders legen, kann also wirklich anders als bei einem gemanagten Fonds, kann ich mir mein Management selber machen und bin völlig aus dem Risiko dann draußen. Und also wie gesagt, nie auf den ETF selber, sondern auf den zugrunde liegenden Index und dann vergleichen, wo ist, wenn meinetwegen beim DAX eine gewisse Marke ist beim Index, wo wäre die dann beim ETF?
Da hast du jetzt auch noch eine wichtige Sache angesprochen, und zwar das Thema aktive Aktienfonds und ETFs, weil das hat man jetzt auch bei Corona gesehen, dass die Indizes sich so schnell erholt haben und die aktiven Aktienfonds einfach abgeschmiert sind, weil man da einfach nicht so reagieren kann, wie als Privatperson, wenn ich das für mich selbst entscheide. Es klingt aber trotzdem schon recht, sage ich jetzt mal, komplex, wenn man das jetzt vielleicht zum ersten Mal hört. Kann ich das als Privatanlegerin, als Person, die sich nicht jeden Tag mit der Börse beschäftigt, kann ich das auch lernen und anwenden? Für mich privat?
Ja, also lernen kann man alles, wenn man will. Es ist auch kein Hexenwerk. Also wenn ich mir vergleiche, was man für Chartanalyse, technische Analyse und Markttechnik, was man da alles im Endeffekt an Handwerkzeug braucht und was ein Fundamentalanalyst, der eine Bilanz durchforstet, wie der beschäftigt ist.
Mhm.
Also es ist das marktgerechtere und ich sage mal auch das einfachere Doing, wenn man mit technischer Analyse die Preise analysiert. Man sollte aber nie, also ich weiß, es gibt Hardliner, die sagen, wenn ich technische Analyse mache, brauche ich nichts anderes, weil im Chart liegt ja die Wahrheit. Ja, das stimmt schon, im Chart liegt die Wahrheit im Sinne von, der DAX steht, wo er steht, ohne Wenn und Aber. Aber ich brauche natürlich ein bisschen ein Hintergrundwissen, dass ich weiß, hey, was habe ich denn da im Depot? Ist es werthaltig? Und dann schaue ich mir den Chart an. Und es ist ungleich einfacher zu handeln, als wenn ich jede Aktie mir jeden Tag auf Herz und Nieren die Bilanz herhole und durchforste.
Jetzt ist es schon mal beruhigend zu hören, weil das stimmt. Ich finde auch so Fundamentaldaten analysieren und sich das alles anschauen, da braucht man wirklich sehr, sehr viel Zeit dafür und die Muße. Und am Ende, ja, ist es ja ein Zusammenspiel aus dem Wert sozusagen, den ich ja in der Fundamentalanalyse sehe, den Preis, dann in der Chartanalyse und die Psychologie, die man wahrscheinlich so drüberlegen muss. Jetzt hast du aber auch den DAX erwähnt. Und viele kennen das ja vielleicht auch so aus der Tagesschau. Da geht's ja, jeden Abend geht's um den DAX. Und in Deutschland, wenn man sich Wirtschaftsnachrichten anschaut, geht's immer um den DAX. Für mich jetzt als Privatanlegerin, ist der DAX wirklich so relevant? Muss ich darauf achten? Muss ich mich damit jeden Tag beschäftigen? Oder wenn ich mir denke, okay, ich investiere eh in den MSCI World und an Emerging Markets vielleicht noch, der DAX interessiert mich gar nicht. Wie gehe ich denn damit um? Also wie informiert muss ich denn da bleiben?
Das ist ein deutsches Phänomen. Ja. Der Deutsche will immer das, was er kennt. Im DAX, da haben wir irgendwie eine Beziehung. Ja. Da sagt man, okay, wenn der DAX steigt, wird schon alles gut sein. Aber wie du gerade selber gesagt hast, der DAX, also im Internationalen spielt der überhaupt keine Rolle. Der Fokus liegt auf Amerika, liegt auf Emerging Markets, weniger jetzt in letzter Zeit auf China als auf Indien. Aber um es mal auf den DAX nochmal zu beziehen, ich glaube, mindestens 60% der DAX-Titel machen 80% ihres Umsatzes im Ausland. Also meine Oma hat früher mal gesagt, sie lebt jetzt leider nicht mehr, aber die hat immer gesagt, was interessiert mich, wenn es in China ein Sack Reis umfällt. Mittlerweile ist es so, wenn nur ein Reiskorn wackelt, interessiert es die ganze Welt.
Mhm.
Und Deutschland ist, wenn man die Deutsche Bank, der Name heißt Deutsche Bank, ist ein internationaler Bankkonzern. BMW macht Hauptabsatzzahlen in China, was jetzt Pro und Contra ist. Wir haben es zuletzt gemerkt, Absatzzahlen brechen ein. Einfuhrzölle, Ausfuhrzölle, der ganze Käse. Also Globalisierung hat, das ist jetzt hier nicht das Thema, aber der DAX als solches, ich sage mal, er heißt zwar Deutscher Aktienindex, aber wie gesagt, weit mehr als die Hälfte macht 80% des Umsatzes im Ausland. Und da sieht man schon mal, also die Musik spielt in Amerika nach wie vor, in Nordamerika, nordamerikanische Aktien werden auch, also der nordamerikanische Aktienmarkt wird ja auch unterstützt von der dortigen Politik, von der dortigen Notenbank. Also wenn es da mal bröckelt, dann kann man da schon was machen. In China ist es im Moment so, dass man das nicht spürt. Ja, da waren mal kurze Aktienrückkaufprogramme, aber Da ist es ganz anders als in den USA. Ist es
eher negativ.
Eher negativ, ja, genau. Und in den USA ist eher so, ja, da ist es nach wie vor die Konjunkturlokomotive der Welt, die KI-Aktien, die ganze, also es spielt, die Musik spielt in Amerika, in Europa. Ja, und der DAX ist eigentlich, ja, ich analysiere zwar auch jeden Tag den DAX und ihr schaut auf den DAX, er wird in der Tagesschau erwähnt, vor der Tagesschau, aber im großen Vergleich spielt er zweite Liga.
Mhm. Okay, das heißt, man muss sich da gar nicht verrückt machen, wenn es abends in der Tagesschau heißt, der DAX ist wieder unter Druck, sondern kann ich getrost ignorieren. Du hast das Thema Globalisierung gerade erwähnt und ich finde das schon ein sehr wichtiges Thema, weil ich glaube, man muss auch lernen, mal zu verstehen, wenn man investiert, dass wir eben nicht auf Inseln leben, sondern dass das alles miteinander verknüpft ist. Und ich habe das erste Mal, glaube ich, so richtig gespürt oder gesehen, als dieser Container zur Corona-Krise im Suezkanal feststeckte. Weil man hat am Anfang sich gedacht, okay, da ist so ein Container, der steckt halt irgendwo fest. Ja gut, was hat das mit mir zu tun? Und dann hat man aber ein paar Tage später dann gesehen oder kurze Zeit später, wie dann Aktien eingebrochen sind, aus genau diesem Grund, was man vielleicht niemals in Relation setzen würde. Kannst du uns sowas mal vielleicht erklären, so ein Phänomen, wie sowas zusammenhängt und warum, wie du schon sagst, wenn irgendwo mal so ein Reiskorn wackelt, dann kann es mich auch persönlich betreffen?
Also ein Beispiel aus dem Leben hat jetzt primär gar nichts mit Aktien zu tun, sondern es geht um das Thema Lieferketten. Ne? Mhm. Das Lieferketten, das hat am Aktienmarkt ein Riesenproblem, aber ich versuche es jetzt mal aus dem Leben zu erklären. Gehen Sie mal in eine Apotheke, Sie kriegen nicht mehr alle Medikamente, die es braucht. Warum? Herstellungsland China. Wenn Lieferketten, wenn ein Container im Kanal feststeckt oder wenn die Chinesen sagen, hör, stopp, das brauchen wir selber, dann sitzen wir hier auf dem Trockenen. Und genauso ist es bei Aktien. Wenn wir uns abhängig machen von China, wenn wir uns abhängig machen von den billigen Werkstätten dieser Welt und die sagen plötzlich, hey, wir behalten das Know-how, wir behalten es jetzt bei uns oder es kommt sowas wie ein Container steckt fest, dann kommen wir einfach unser Zeug nicht. Wir bekommen die Schrauben nicht. Ich warte seit 4 Jahren in meiner Wohnung auf eine, es ist kein Witz, ich warte auf eine Steckdosenabdeckung, weil die Firma, die genauso anpasst, das ist ein ganz individuelles, das ist ein Holzbalken, die hat pleite gemacht. Jetzt keiner andere, also ich habe das jetzt überklebt, aber genau das ist es. Also wir hatten ein Riesenproblem in letzter Zeit und haben es immer noch mit den Apotheken. Aber auch am Aktienmarkt ist es so, wenn jetzt ein Autobauer, ob das jetzt BMW ist oder Peugeot oder was gibt's hier noch, VW, wenn die auf Teile warten, die in China produziert werden und die Lieferkette ist abgetrennt, dann, ja, wie heißt so schön immer? Die Kette ist so stark wie das schwächste Glied. Das heißt, ja, im Rettungsdienst und im Leben überall. Das schwächste Glied in der Kette kann dann eben das sein, dass im Suezkanal was feststeckt oder das, wie jetzt beispielsweise Nvidia. Man meint ja seit ein paar Wochen, der Aktienmarkt besteht nur aus Nvidia. Ist ein taiwanesisches Unternehmen. Wenn die Chinesen plötzlich von heute auf morgen sagen, hey, ihr gehört jetzt uns, und wir blocken jetzt hier erstmal alles oder wir blockieren einfach die Zufahrtsstraßen, also die Seezufahrtsstraßen, dann ist alles blockiert. Und dann sehen wir, wie schnell ein Reiskorn, das in China wackelt, bei uns zu einer mittleren Katastrophe führen kann.
Und Stichwort mittlere Katastrophen. Wie gehst du denn persönlich mit Katastrophen in deinem Aktiendepot um? Bist du da noch entspannt und sagst du, okay, das beruhigt sich wieder? Oder ja, was ist deine Herangehensweise an solche Szenen?
Glaub mir nie jemand, wenn ich das sag, aber ich bin der ganz normale Aktiensparplan-Ansparer, weil ich auch ein Problem habe, compliance-technisch, dadurch durch meine Analysetätigkeit, ich darf manche Aktien gar nicht haben und deswegen spare ich mir das Ganze, im wahrsten Sinne des Wortes, ich spare monatlich an. Aber auch da bekommt man, wir sind ja alles Menschen, ne? Und wir sind ja alles, oder wenn ich Depots für Kunden mir anschaue und plötzlich kommt die Katastrophe hervor, ich versuche dann immer ruhig zu bleiben, mich auf die technischen Marken zu verlassen und zu sagen, hey, das funktioniert schon, aber da sind wir jetzt wieder beim Anfang des Gesprächs, Psychologie. Wenn plötzlich was in die falsche Richtung läuft, dann kriegen wir Hektikflecken, dann kriegen wir Schweißausbruch, dann kriegen wir Adrenalinausstoß. Und davor ist keiner gefeit. Da ist auch kein KI-programmiertes System gefeit, weil dieses System ist von Menschen programmiert. Mhm. Und also ich gehe damit um, mit persönlichen oder mit Katastrophen, dass ich sage, hey, also beim Corona-Crash, da war es schon so, dass ich mir dachte, sage ich ganz offen, da habe ich auch telefoniert mit einem Kollegen aus dem Allgäu, Private Banker aus dem Allgäu, und dann haben wir gesagt, hey, da standen wir irgendwo bei 8,5. Und dann sage ich nur zu ihm, weißt du was? Also jetzt O-Ton, kann man auch rauszensieren. Wir beißen uns in 10 Jahren Arsch, wenn wir jetzt nichts machen. Aber wir hatten einfach nicht den Mut. Ja, analytisch war alles klar. In meinen Analysen habe ich auch geschrieben, Märkte überverkauft. Es ist alles jetzt nur noch, es ist Liquidität da, alle haben verkauft. Aber selber hängt man drin und denkt sich, wow. Ja, das ist jetzt her, das war im Jahr, keine Ahnung, 2021, das ist jetzt 4 Jahre her. Wir hätten Geld verdienen können ohne Ende, aber die Psychologie, das ist genau der Punkt. Mhm. Also man muss dann auch sagen, hey, will man es auch? Man hätte unruhige Nächte, was auch immer, aber es ist genau das an der Börse. Sie überrascht uns immer wieder. Und deswegen, ja, es ist keiner davor gefeit. Und mit persönlichen Katastrophen, ich sage es immer so, monatliches Sparen, monatliches Ansparen und sagen, hey, ich sehe das langfristig.
Ja.
Das hilft uns noch am meisten weiter.
Da muss ich jetzt sagen, ich habe tatsächlich nachgekauft. Ich habe mich getraut, aber ich habe auch ein paar Tage gebraucht, um durchzuatmen. Und habe dann aber auch mit kleinen Beträgen angefangen und auch nicht überlegt, irgendwelche Aktien zu nehmen, sondern ich bin einfach auf die ETFs, die ich eh schon hatte, mir gedacht, okay, in den nächsten 30 Jahren wird sich das schon wieder beruhigen, bis ich dann in Rente bin, war meine Hoffnung. Und deswegen, aber ja, man merkt dann, glaube ich, auch erst, wenn man wirklich sowas erlebt und da drin ist, was das mit einem macht. Und es gibt ja auch diese ganzen Risikotyp-Tests und so weiter. Und das machen wir auch im Bootcamp. Aber sage ich unseren Teilnehmern auch immer, oder unseren Teilnehmerinnen, ihr werdet das erst spüren, was für ein Risikotyp ihr seid, wenn es soweit ist. Weil das kann man nicht simulieren, wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt 20% weniger hätte. Also ich finde, man merkt das erst, wenn es soweit ist. Und du selbst sagst ja auch, und da hast du schon mal bei uns auch in einer Session gesagt, dass Frauen ja eigentlich auch an der Börse entspannter sind und da besser mit umgehen können. Gerade in solchen Phasen. Kannst du es vielleicht nochmal so ein bisschen erklären, warum das so ist?
Das hat eine ganz normale psychologische Bewandtnis. Frauen sind in der Regel nicht so ego-getrieben. Also wir haben ja in der Psychologie, wir haben ja die Intuition und wir haben das Ego. Und das Ego, sage ich mal, das sind so die Alpha-Tiere. Ich will immer besser, ich will stärker, ich will größer, größeres Auto, größere Performance, größeres Aktiendepot, höhere Position im Unternehmen. Das ist eher so männlich geprägt und das haben wir an der Börse auch. Ah, was, du hast nur 10%, ich habe 20% verdient. Das ist das Ego-Getriebene. Und Frauen sind eher etwas, so in der Psyche, das kennt man, also das kennt man, die sind allein dadurch, dass sie sagen, hey, nein, ich muss hier nicht, ich bin nicht aus dem Ego herausgetrieben, sondern ich bin da etwas entspannter und treffe dann vielleicht auch die entspannteren, längerfristigen, ausgewogeneren Entscheidungen. Und es ist ja auch erwiesen, dass Frauen die besseren Anleger sind. Allein aus diesem Punkt. Die haben zum Teil die gleiche Ausbildung, haben das gleiche Know-how, aber jetzt sind wir wieder beim Thema Psyche. Sie sind nicht so ego-getrieben. Und männliche Pendants, ich kriege das ja immer mit, ich war ja früher genauso. Ich bin im Leben wie überall immer schneller, höher, weiter. Früher war mein großes Ziel, ich weiß das noch, ich habe einen guten Freund, den kenne ich seit vor dem Kindergarten. Der war auch Aktienhändler, der macht mittlerweile ganz was anderes. Unser Ziel war immer, irgendwann mit dem Porsche durch unser Heimatdorf zu fahren. Bescheuert. Jetzt sind mir ganz andere Dinge wichtig. Hey, ruhig leben, in Frieden leben und ausgewogen durch dieses ganze Chaos hier, was die Welt da darstellt, zu gehen.
Und sich aufregen über den Typen, der laut mit dem Porsche durch dein ruhiges, Dorf fährt.
Ich gönn's ihm dann, denk mal, okay, fahr dein Porsche und ist ja auch nichts Schlechtes. Wenn jemand sagt, hey, ich fahr Porsche, ist ja alles gut oder ich fahr Harley Davidson. Aber bei mir war das damals wirklich so und deswegen habe ich am Anfang auch diese Fehler gemacht, weil ich gesagt habe, ey, ich weiß, wo der Markt hingeht. Ich weiß es doch. Und mittlerweile ist auch so, du hast es erwähnt, ich bin ja öfters bei NTV, Welt und bei den ganzen Geschichten und dann heißt es immer, ja, was ist die Expertenmeinung? Dann sage ich, was weiß denn ich, wo der DAX in 3 Wochen ist? Dann schaue ich, ja, der DAX ist bestimmt da und da und da und sage ich, ich habe keine Ahnung. Ich kann es ausloten. Ich kann den Chart lesen, ich kann es ausloten, aber wissen tue ich es nicht. Also drum heißt es immer, ich sage immer, Experte ist immer so ein relativer Begriff, weil wissen tun wir gar nichts. Und ja, und um jetzt den Kreis wieder zu schließen, Frauen, habe ich das Gefühl, oder es ist so meine Sitzerin, weil ich dir gegenüber sitze und dir jetzt nach dem Mund reden will, die sind einfach nicht so ego-getrieben. Mhm. Die sind eher so im Gleichgewicht.
Mhm. Ja. Das stimmt, da gibt es ja diese Studien von Trade Republic, von der ING und so weiter, die das zeigen. Es gibt auch so eine neuere schwedische Studie. Was halt da das Problem ja ist, ist, durch das fehlende Ego traut man sich erst gar nicht anzufangen. Das sozusagen diesen ersten Schritt zu machen. Ich finde, bei der Börse oder grundsätzlich bei Finanzen können Frauen und Männer viel voneinander lernen. Aha. Zum einen eben, dass Frauen sich mehr trauen, zum anderen eben, dass Männer vielleicht auch so ein bisschen entspannter sind. Aber eine Frage, die ich dir jetzt mal stellen muss, weil die wird mir sehr häufig gestellt, aha, und mich würde jetzt wirklich mal deine Antwort interessieren. Was passiert denn oder was ist denn, wenn die Börse auf Null fällt? Kann das passieren und was mache ich dann mit meinem Geld?
Also das letzte Mal, als wir das hochgerechnet haben, das war im Jahr 2002/2003. Das weiß ich noch ganz genau. Da haben wir ausgerechnet, wie lange dauert es noch? Das war der zweite Irakkrieg. Wie lange dauert es jetzt noch, bis der DAX auf Null ist? Haben wir theoretisch berechnet, wie lange das jetzt dauern kann. Und dann hat aber uns, ich weiß das noch wie heute, ich weiß nicht, ob es ein Praktikant oder ein Auszubildender war. Der hat dann auf gut Bayerisch gesagt, ja, dann ist eh alles aus. Dann haben wir gesagt, dann waren wir wirklich so in unserem mathematischen, theoretischen, wann ist die Börse auf Null? Wenn der DAX theoretisch auf Null ist, dann ist es vorbei. Dann haben wir keine Wirtschaft mehr, dann haben wir gar nichts mehr, dann sind alle Unternehmen wertlos. Mhm. Das wird nicht passieren, oder es kann theoretisch nicht passieren, weil die Unternehmen, selbst wenn die überhaupt keine Gewinne mehr machen, nur noch Verluste, sie haben ja immer noch ihr Anlage- und ihr Umlaufvermögen, also ihre Immobilien, ihre Maschinen, die ja doch einen gewissen Wert darstellen. Also kann es rein theoretisch gar nicht sein, dass der DAX auf Null fällt. Wenn wir aber das Worst-Szenario bekommen, also geopolitische Risiken, die ich gar nicht aussprechen will, und plötzlich wir mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind, also mit Naturkatastrophen oder Kriegen, die es nicht mehr möglich machen zu wirtschaften, dann ist der DAX bestimmt auf Null. Mhm. Aber wenn das, sage ich mal, das Konstrukt der weltweiten Marktwirtschaft, so wie wir es jetzt haben, wenn das weitergeht, ist es relativ unwahrscheinlich, allein durch die Anlage- und Umlaufvermögensteile in den Bilanzen. Aber wie gesagt, damals im Jahr 2003 da war es uns schon ein bisschen mulmig. Also da war man im DAX ja deutlich irgendwo bei 2300, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Da haben wir gedacht, jetzt dauert es nicht mehr lang. Und dann kommt der Auszubildende mit diesem, ja, aber dann ist eh alles kaputt. Mhm. Also, es stimmt. Also, theoretisch ja, theoretisch nein, praktisch, aber dann haben wir ganz andere Sorgen.
Das denke ich mir nämlich auch, da ist wahrscheinlich spielt da Geld gar keine Rolle mehr, weil wir da im Tauschgeschäft wieder zurück sind, dass man irgendwie, weiß nicht, Äpfel gegen Kartoffeln tauschen muss oder so. Aha. Aber das beschäftigt tatsächlich viele auch immer wieder. Vielleicht noch zum Schluss eine Frage, die sich auch viele stellen. So, kann ich denn jetzt wirklich an der Börse reich werden? Und es gibt auch viele, die das ja auch so versprechen. Du kannst jetzt irgendwie starten mit 0 Euro, mit 1 Euro und kannst dann innerhalb kürzester Zeit reich werden. Und dann sieht man immer so, hättest du mal 10.000 Euro in die und die Aktie investiert, dann hättest du jetzt das Geld. Wie ist deine Meinung dazu, wenn du sowas siehst?
Also es gibt einen Spruch von Costolani, den Börsenguru aus dem letzten Jahrhundert oder Jahrtausend. Ich muss es mir schnell überlegen. Oder war es Warren Buffett, einer von beiden. Wer viel Geld hat, kann spekulieren. Wer keins hat, muss. Costolani war es, gell, Sergio, ja. Aber also es wird viel suggeriert. Wenn wir heute YouTube aufmachen, dann kommen irgendwelche Experten, die sagen, hey, ich war vor 3 Jahren noch mittellos, jetzt wohne ich in Dubai und habe eine 10.000 Quadratmeter Wohnung und 5 Porsches vor der Tür, sind wir wieder beim Thema. Da frage ich mich, wie soll das funktionieren? Mhm. Also theoretisch ist alles möglich. Ja, wenn der Knockout-Optionsschein funktioniert und ich habe einen Hebel von 1.000, okay. Aber ganz ehrlich, also zu mir hat, und das sind auch so Dinge, die ich in meinem Leben das sind so Weisheiten, fällt mir jetzt ganz spontan ein. Am Anfang meiner Zeit, mein damaliger Abteilungsleiter, der war damals auch schon 60, ein gewisser Herr Reuter, der hat gesagt, wissen Sie, Herr Utzschneider, das Geld verdient man in der Arbeit. Anlegen tut man es an der Börse, das, was man davon noch übrig hat. Und das ist genau das. Viele, ich habe ja auch viel mit jüngeren Leuten zu tun und mit Berufsanfängern. auch auf Börsentagen, auf Messen, die kommen dann genau mit der Frage, was soll ich jetzt tun, was mache ich jetzt, damit ich ganz schnell reich werde. Und das ist eben genau das, wo ich sage, Vorsicht, 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 das ist das falsche Herangehensweise. Börse ist da, um Geld, das man vorher verdient hat, anzulegen, langfristig anzulegen und dann funktioniert es auch. Mit der Hauruck-Aktion kann das nichts werden, weil dann ist man genau in diesem Druck, ich muss jetzt Geld verdienen, ich muss jetzt innerhalb kürzester Zeit reich werden. Das funktioniert nicht. Dann säßen wir alle hier nicht hier. Dann würden wir alle in unseren Millionen schwelgen. Und ja, und ich warne wirklich, ohne jetzt Namen zu nennen, hier wirklich, es gibt so viele Videos, ja, wie wirst du schnell reich, wie machst du? Neulich habe ich was gesehen, wie machst du aus ein paar Euro innerhalb kürzester Zeit, Hunderttausende von Euro? Da frage ich mich manchmal, kann man das nicht stoppen? Gibt es da keinen Stopp bei YouTube, dass man immer sagt, hey, nee, aber, und da fallen halt viele drauf rein. Das ist wie, ja, dann ist es wirklich, davor sollte man sich wirklich bewahren selber, ja.
Also fassen wir zusammen, man kann mit Investitionen an der Börse sein Geld vermehren, für sich arbeiten lassen und da auch langfristig gut und vergleichsweise auch, wenn man es richtig macht, sicher investieren, aber schnell reich werden, das ist auf jeden Fall, sollte nicht die Motivation sein. Von daher vielen lieben Dank für deine ehrlichen und authentischen Einblicke und ich glaube, das zeigt auch ganz gut, was auch unsere Teilnehmerinnen erwarten können, dass sie wirklich auch ehrliche Antworten bekommen und keine schnell reich werden Tipps, die am Ende nur dafür sorgen, dass man frustriert ist, sondern wirklich richtige, echte Informationen. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gerne, hat mir Spaß gemacht und ja, wie gesagt, wichtig ist, auf sich selbst zu hören an der Börse, nicht auf irgendwelche Analysten. Ich sage immer, 5 Analysten, 6 Meinungen und am Schluss kann man wieder würfeln. Und wie du sagst, authentisch bleiben und aber auch selbstbewusst im Sinne von, hey, ich kann was, ich habe mir das jetzt angeeignet und ich gehe da jetzt mal mit einem gesunden Portion Selbstvertrauen raus, aber nicht mit Übermotivation und wie gesagt, das Ego immer ein bisschen im Griff haben.
Sehr schön, schönes Schlusswort. Danke dir.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.